Herzlich willkommen zu den Marketing Pioneers und zu einem Thema, wie es aktueller nicht sein kann. Wahrscheinlich habt ihr letzte Woche alle mitbekommen, was um Mark Zuckerberg und Meta passiert ist. Und genau darüber möchte ich heute mit meinem Gast sprechen, dem Präsidenten des BVDW und gleichzeitig Gründer und Geschäftsführer von Content Pass, Dirk Freitag. Wir sprechen über die Faktenchecker, aber nicht nur isoliert, sondern was das eigentlich eingebettet im Digital Service Act bedeutet, welche Rolle der BVDW dort hat, was der DSC überhaupt ist und inwieweit sich Werbetreibende jetzt damit beschäftigen müssen oder sollten oder können. Das und vieles mehr in einer wunderbaren Diskussion mit dem lieben Dirk.
Digitales Marketing bedeutet nicht nur Werbekontakte einzukaufen, sondern auch Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Herzlich willkommen zu den Marketing Pioneers. Hey Dirk, schön, dass du dabei bist. Bevor wir loslegen, stell dich doch netterweise mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du?
Hallo Daniel, herzlichen Dank, dass ich da sein kann. Mache ich sehr gerne. Mein Name ist Dirk Freitag. Ich bin seit über 24 Jahren, oldie but goldie, hopefully, im digitalen Marketing unterwegs. Habe viele, viele Sachen gemacht, viel im Bereich der Tech-Geschichte. Habe jetzt selbst ein Startup, das heißt Content Pass, wo es darum geht, Werbefreiheit und Trackfreiheit auch für Konsumenten einfach und kosteneffizient möglich zu machen. Du hast mich heute eingeladen, glaube ich, hauptsächlich in meiner Funktion als Präsident des Bundesverbands der digitalen Wirtschaft. Das mache ich jetzt seit 4 Jahren und es macht mir extrem viel Spaß. Ich glaube, dass jeder, der dich hört oder der mich kennt, irgendwie schon mal eine Verbindung zum BVDW gehabt hat. Und ich hoffe, dass wir ihn etwas moderner aufgestellt haben als vor unserer Amtszeit.
Also davon gehe ich auch aus, dass zumindest jeder mal vom BVDW gehört hat. Nichtsdestotrotz, kannst du mal ganz kurz beschreiben, also was regelt ihr alles im Verband, wer seid ihr, was macht ihr, wer ist Mitglied? So einfach ganz kurz einen Abriss in 2, 3 Sätzen.
Na klar, gerne. Als ich anfing, war der BVDW eher eine digitale Selbsthilfegruppe für Menschen, die digitales Marketing gemacht haben. Da sind wir sehr, sehr lange schon raus und mit dem Thema digitale Wirtschaft meinen wir es auch tatsächlich ernst. Das heißt, wir haben weiterhin viele Mitglieder aus dem Bereich, wo wir herkommen, nämlich aus dem digitalen Marketing, angefangen von den großen Dinosauriern, auch der amerikanischen Firmen, wie eine Google, wie eine Meta, wie eine TikTok, wie eine Amazon und viele, viele deutsche Unternehmen, viele, viele Agenturen, eine Pilot, eine Planet-Gruppe und viele andere, sind aber in den letzten Jahren extrem gewachsen in dem tatsächlichen Bereich der digitalen Wirtschaft hinein, mit einer Obi, mit einem Mediamarkt Saturn und vielen, die wir uns vor wenigen Jahren noch gar nicht vorgestellt haben, dass sie den BVDW attraktiv finden und dass der BVDW für sie Angebote schafft. Wir sind auch sehr viel stärker in den Bereich der Politik gewesen, weil das, was wir vertreten, mittlerweile auch im Bruttosozialprodukt da ist und auch die Politik sieht. Also wir haben Impact. Und aus dem Grunde und weil wir glauben, dass Digitalisierung in Deutschland sehr wichtig ist, sind wir sehr, sehr stark in den Bereich der Politik gegangen in den letzten Jahren, um hier lauter für uns und für die digitale Wirtschaft zu sein. Und es wird im Moment gehört, was wir sehr gut finden, sind im fast täglichen Austausch mit Bundestagsabgeordneten zu bestimmten Themen. Und da haben wir sehr, sehr viel bewegt in den letzten 2, 3 Jahren.
Über Politik sprechen wir gleich noch ein bisschen mehr. Das ist ja auch unter anderem heute im Rahmen des Digital Service Acts ein ganz wichtiges Thema. Nochmal ganz kurz zum BVDW. Du hast jetzt ein paar Namen genannt. Obi, Mediamarkt, Saturn hatte ich jetzt abgespeichert. Ist ja ganz interessant, weil damit bringt vielleicht der ein oder andere Zuhörer ja auch Themen in Verbindung. Also das Thema Retail Media würde mir jetzt zum Beispiel einfallen bei ein paar genannten Playern. Ja. Das heißt aber ja auch, dass hier permanent die Fokusgruppen erweitert und die Themen erweitert und dann sozusagen dann auch immer überlegt, okay, was ist jetzt sozusagen nochmal ein Thema, wo wir uns engagieren können, wo wir Mitglieder aufnehmen und die dann entsprechend bearbeiten? Oder wie darf ich mir vorstellen, dass ihr dann auch neue Themen aufzieht?
Genau, vor unserem Präsidium, glaube ich, hat irgendwer hat überlegt, wir könnten mal das machen und ist dann losgelaufen. Das machen wir nicht, sondern wir sagen, wo ist eigentlich unser Kern und wo weiten wir uns eigentlich aus oder unsere Mitglieder aus oder wo sind Bezugspunkte da, dass Synergien sehr schnell entstehen können. Und haben auch die Überlegung gehabt oder haben eine Überlegung, dass wir Zweitverband werden für Verbände oder für Firmen, die beides brauchen. Also wir als BVDW werden mit Logistik viel zu tun haben können irgendwann, aber wir verstehen es halt im letzten Detail nicht. Und viele Logistikverbände können aber digital nicht. Und von daher haben wir das geöffnet und gesagt, wir wollen euch nicht die Mitglieder wegnehmen, sondern wir wollen den Teilbereich, der für Mitglieder, die ihr betreut, wichtig ist, entsprechend eine Möglichkeit schaffen, hier entsprechend in den Austausch zu gehen mit Firmen und Menschen, die das Digitale und Daten verstanden haben. Und das funktioniert sehr, sehr gut in den letzten 2 Jahren.
Mhm. Jetzt hast du ja schon ganz konkret auch so die Schnittstellen in die Politik angesprochen. Da würde ich jetzt gar noch ein bisschen tiefer einsteigen, weil eines unserer Kernthemen neben den aktuellen Veränderungen, die es jetzt gerade auch diese letzte Woche gab, Stichwort Mark Zuckerberg, kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, ist ja der Digital Service Act. Mhm. Und da habt ihr ja auch eine Rolle im Digital Service Act, beziehungsweise in der auch Exekution, beziehungsweise seit einem Beirat, habe ich mal verstanden. Aber vielleicht kannst du das für unsere Zuhörer noch ein bisschen aufziehen und filetieren. Also was genau ist der Digital Service Act und was wird dort geregelt? Und dann gehen wir so Schritt für Schritt durch, welche Rolle da auch ein BVDW spielt.
Die machen wir gerne. Also zum einen, der Digital Service Act ist in Brüssel entstanden. Das heißt, er ist EU-weit gültig, was wir im Moment sehr, sehr viel sehen in digitalen Gesetzgebungen, dass es europäische Regeln sind. Auch da, um kurz zu gehen, gehen wir darauf ein, dass wir Menschen von uns nach Brüssel entsenden. Weil wenn wir da sind und wenn wir da Einfluss nehmen, können wir für die deutsche Digitalwirtschaft auch vokal sein. Der Digital Service Act ist ja ein Gebilde oder ein Konstrukt, das uns eigentlich allen hilft, nämlich es regelt die Spielregeln im Umgang mit illegalen Inhalten im Netz. Es geht um faires und transparentes Umfeld zu schaffen. Es ist das große zentrale Anliegen ist die Entfernung rechtswidriger Inhalte und den Schutz der Grundrechte der Nutzer. Es ist also kein neues Gesetz, das etwas Neues schafft, sondern ersetzt eigentlich oder er ist eigentlich eine Durchführungsmöglichkeit für viele Dinge, die wir im Offline-Bereich für selbstverständlich halten und gibt Konsumenten auch sehr, sehr viel mehr Rechte, als es vorher der Fall war. Das heißt, der Digital Service Act hilft eigentlich, das, was wir als Konsumenten wollen, auch im Digitalen viel besser und viel schneller durchzusetzen.
Jetzt hast du gerade schon das Thema EU angesprochen. Vielleicht fangen wir mal an auf nationaler Ebene. Also da seid oder wart ihr auch als BVDW ja auch schon aktiv, hatte ich im Vorgespräch verstanden, dass ihr da sozusagen auch Schnittstellen in beispielsweise Fraktionen habt. Und jetzt geht ihr quasi den nächsten Schritt und habt auch einen Vertreter und eine Vertreterin in Brüssel, um dort entsprechend für Themen wie den Digital Service Act dann auch präsent zu sein.
Genau. Also der Digital Service Act gilt in Deutschland seit dem 17. Februar diesen Jahres. Wir sind sehr, sehr
also seit 2024 meinst du das schon, oder?
Okay. Ja, genau. Ja. Ich bin noch ein bisschen zurück, entschuldige bitte. Die nationale Umsetzung hat in Deutschland etwas länger gedauert. Das heißt, wir hatten in Deutschland eine Rechtsunsicherheit für die etwa 5000 Unternehmen, die von dem Digital Services Act betroffen sind. Das ist eine gute Frage, das ist aber auch ein Chefkoch und viele, viele andere Plattformen, wo du im ersten Moment gar nicht dran denkst. Und seit Mai gibt es hier tatsächlich eine Regelung und es gibt den Digital Service Coordinator in Deutschland. Der wird von der Bundesnetzagentur gemacht. Es wird immer noch der Kopf für diesen Bereich genutzt. Von daher macht das im Moment der Chef der BNetzA, der Herr Müller, kommissarisch.
Mhm. Kennt man da so ein bisschen vielleicht der ein oder andere aus einer Polit-Talkshow, da ist der Klaus Müller auch ab und zu zugange, ne? Genau, ich wollte es nur kurz sagen, weil es ist ja kein ganz Unbekannter.
Nee. Und er ist ja auch sehr vokal, um es mal vornehm auszudrücken in vielen Themen.
Und auf der OMR, glaube ich, war er letztes Jahr auch, ne? Auf irgendeiner Stage habe ich mit
Philipp Westermann oder bei Philipp Westermann eingeladen. Das war eine gute Vorstellung, die er da geliefert hat. Ja. Aber das Tolle innerhalb dieses Gesetzes ist, dass es nicht nur eine Behörde ist, die unabhängig ist, sondern dass dieser Digital Service Coordinator einen Beirat bekommen hat. Mhm. Und in dem darf ich für den BVDW tätig sein. Der Beirat setzt sich zusammen aus der Zivilgesellschaft, aus der Wirtschaft und aus der Wissenschaft. Und wir versuchen quasi aus allen Bereichen etwas, was neu ist, in der Gesetzgebung und das ja auch lebt in verschiedensten Bereichen, hier in der Praxis und in der Verwaltung zusammenzubringen. Und dafür ist dieser Beirat da, um quasi nicht irgendwie wieder etwas komplett Bürokratisches zu haben und keiner weiß, was es ist, sondern dass es immer wieder mit der Praxis in den Dialog geht über dieses Gremium und auch über viele andere Gremien und wir da Hilfestellungen leisten, wie wir den Digital Services Act in Deutschland besser und schneller durchsetzen können.
Du hast ja jetzt schon ein paar konkrete Unternehmen genannt, auch die dann vom DSA betroffen sind. Das heißt aber, es gibt nationale Unternehmen, beziehungsweise welche, die unter den DSC fallen und welche, die auf europäischer Ebene geregelt werden. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Genau.
Also okay, wie ist dann definiert? Also wo ist dann die Abgrenzung?
Die Grundregeln sind für alle gleich. Die EU-Kommission kümmert sich um die Very Large Online-Plattformen und die Very Large Search Engines. Das ist eine Booking, das ist eine Amazon, das ist eine Meta und viele, viele andere. Ich glaube, es sind jetzt 24 Unternehmen, die da benannt worden sind.
Wonach geht es? Nach Umsatz oder Nutzerzahlen?
Es geht nach Nutzerzahlen.
Okay.
Hauptsächlich 45 Millionen Nutzer im Laufe des letzten Monats müssen über die Plattform erreicht werden.
Okay. Das heißt, da wäre jetzt automatisch auch, also ich denke jetzt einfach mal so ein bisschen weiter, so sowas wie Temu, also Shein, die chinesischen Player wären jetzt auch auf europäischer Ebene geregelt, was Sinn macht, wenn man jetzt mal drauf schaut von oben her. Okay.
Das weiß der Konsument nicht. Das heißt also, der Konsument wendet sich trotzdem an irgendwen und sagt, das finde ich doof, sodass die entsprechenden Behörden untereinander dann die Informationen weitergeben oder die Beschwerden weitergeben. Und der deutsche Digital Service Coordinator kümmert sich eben um die Unternehmen in Deutschland, die nicht zu den Very Large Online-Plattformen gehören. Und wie gesagt, das ist eine gute Frage. Das ist ein Chefkoch. Das ist Kleinanzeigen, das ist mobile. Da sind sehr, sehr viele dabei. Wir waren überrascht, als wir die Liste gesehen haben. Die ist die vorläufige Liste und das waren über 5000 Unternehmen, die da reinfallen und die nacharbeiten müssen, weil wir in Deutschland eben die Rechtslage zu spät.
Okay. Was heißt nacharbeiten jetzt ganz konkret? Also was müssen Plattformen, E-Commerce-Shops, alle, die jetzt sozusagen betroffen sind von dem DSA konkret nacharbeiten oder zur Verfügung stellen?
Genau. Also es muss für Konsumenten so einfach wie möglich sein, dass wenn sie auf illegale Inhalte stoßen, die diese melden können und dann müssen diese Plattformen unverzüglich tätig werden können. Also es muss für den Konsumenten einfach sein, sich zu beschweren und nicht in den AGBs irgendwie rumsuchen, sondern es muss klar sein, hier habe ich etwas gefunden und dies wird dann entsprechend über Mechanismen oder das müssen die Plattformen zur Verfügung stellen, gemeldet, sodass dann auch unverzüglich hier rechts illegale Inhalte von Plattformen verschwinden können.
Okay, verstanden. Erinnere mich so ein bisschen an eine Regelung, die ich kenne aus meiner Vergangenheit. Ich war in der Mobilfunkbranche sehr lange, wie die meisten ja wissen. Und da gab es ja dann auch mal die Vorgabe, dass das Thema Kündigung, also Mobilfunkvertragskündigung, nicht irgendwo versteckt sein darf nach 20 Mal Klicken, sondern dann sozusagen nach maximal, ich weiß gar nicht mehr, 2, 3 Klicks erreichbar sein muss. Also auch da gibt es ja so ähnliche Regelungen. Okay, aber dann habe ich jetzt verstanden, was Plattformbetreiber tun müssen. Jetzt mal ganz konkret, wir können ja mal das anhand eines Beispiels durchspielen. Also immer gute Frage, nett, das kennt so ziemlich jeder wahrscheinlich da draußen. Also sag mal, ich, Daniel, würde jetzt mich auf gute Frage nett bewegen, sehe dort in irgendeiner Form illegale Inhalte und möchte mich jetzt beschweren, dann muss ich irgendwo in der Nähe des Beitrags oder Posts von einem anderen Nutzer einen Button, einen Link, was auch immer, vorfinden, mit dem es mir möglichst einfach ist, jetzt Beschwerde jetzt kommt's bei der Plattform erstmal einzureichen. Also ich wende mich jetzt nicht an DSC irgendwo und suche da auf Google einen Ansprechpartner im Impressum, sondern also das muss sozusagen über die Plattform gehen, habe ich das richtig verstanden?
Also am Ende kann der Konsument sich auch entscheiden, das an den DSC zu wenden, aber eigentlich geht es in der Regel erstmal an die Plattform.
Was ja keiner macht, vermutlich, weil die wenigsten den DSC auch kennen, also jetzt die Zuhörer heute und unsere.
Ich habe gerade einen Bericht des DSCs bekommen und wir sind bei über 5000 Beschwerden, glaube ich, im Moment, die direkt an den DSC gegangen sind. Also es gibt
Okay. Gut, aber der normale Weg würde jetzt, würde ich mal davon ausgehen, wahrscheinlich über die Plattform direkt sein, denn da sehe ich die Inhalte. Das heißt, ich werde aktiv, werde mich beschweren, dann geht es zu den Plattformen. Eine Frage, die ich mir dann in dem Kontext auch direkt stelle, ist, wer regelt jetzt eine Reaktionszeit oder wie die Plattformen dann ganz konkret ausgestattet sein müssen mit beispielsweise Personal-Ressourcen? Also, weil ich meine, ich kann jetzt als Plattform sagen, ja, haben wir gemacht, da ist irgendwo ein Button. Ja, so, aber dann passiert halt da erstmal 5 Tage nichts, wenn ich als Konsument auf diesen Button klicke, weil am Ende sitzt da vielleicht nur ein Praktikant, der ist auch nur Montag, Dienstag da und liest es dann erst nächste Woche wieder am Montag, wenn heute Mittwoch ist. Also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ja, um das einfach für die Zuhörer auch wirklich plastisch zu machen. Ja. Wo ist dann geregelt, wie intensiv dann die Plattformen das auch wirklich bearbeiten müssen oder wie ernst das auch genommen werden muss?
Also genau das ist noch nicht hundertprozentig klar. Es heißt im Gesetz unverzüglich. So unverzüglich, also ohne schuldhaftes Verzögern. Also dieses, ich habe den Praktikanten, der zweimal im Monat reinkommt und guckt, das ist schuldhaftes Verzögern und damit würde sich die Plattform strafbar machen. Sind es Minuten, sind es Stunden, sind es Tage? Das ist eben noch nicht klar und ich glaube, und da arbeiten wir eben auch dran, zusammen mit dem DSC, wie die Regulatorik ist, weil am Ende, manche Sachen sind sehr klar, Darstellung von sexuellem Missbrauch von Kindern, das ist relativ undiskutabel. Aber bei bestimmten Sachen ist natürlich auch die Plattform in so einem Graubereich und sagt, wo ist es so? Und dann wendet sie sich eigentlich an den DSC und sagt, ich habe hier was, was mache ich damit? Und dann muss es ja auch eine Reaktionszeit des DSCs geben. Also der DSC ist nicht nur die Kontrolle, sondern auch die Hilfe, Stand heute, um zu sagen, na, das ist eher so, weil am Ende geht ja polizeiliche Hoheitsgewalt zur Plattform und das kann, da muss es eine Grenze für geben. Und das, was eindeutig ist, macht die Plattform und das andere ist dann eben in der Zusammenarbeit. Im Rahmen des DSCs hat auch allein das Bundeskriminalamt etwa 300 neue Stellen geschaffen.
Wow, okay.
Also von daher, das wird ernst genommen von beiden Seiten und wird dann auch zum Glück, glaube ich persönlich, dann auch strafrechtlich weiterverfolgt, wenn da illegale Inhalte auf den Plattformen sind.
Das Thema illegale Inhalte haben wir jetzt vorhin tatsächlich so ein bisschen übersprungen. Also wir nennen es jetzt immer illegale Inhalte. Jetzt hast du ein ganz konkretes Beispiel genannt, das wirklich sehr klar ist.
Ja.
Also mir fallen jetzt ein paar weitere ein, sowas wie, keine Ahnung, Links zu illegalen Downloads, also sozusagen irgendwelche Movie-Plattformen oder sowas. Was kann es noch sein?
Anstiftung zur Gewalt.
Genau das, generell extremistische Inhalte, die sehr, sehr klar sind. Ja. Aber wo ist dann ein möglicher Graubereich? Weil du sagst jetzt, naja, also Plattformen, die sind ja vielleicht auch unsicher, was ja logisch ist, wenn so eine neue Rechtsverordnung auch kommt. Aber wo sind dann vielleicht Graubereiche, wo dann wiederum der DSC auch ins Spiel kommt?
Also genau da, wo es auch im Offline-Bereich Graubereiche gibt. Ne? Also Dienstleistungen, die zum Beispiel gegen das Verbraucherschutzrecht verstoßen, ist das immer hundertprozentig klar oder nicht? Verstöße gegen das Urheberrecht. Also ich wäre mir nicht bei allen immer hundertprozentig sicher und würde da eher nachfragen. In Verkehr bringen von Arzneimitteln und bis ich weiß als Plattform, dass das nicht zulässig ist oder nicht rechtlich sauber ist, da frage ich, glaube ich, einfach mal lieber nach. Gefälschte Produkte, nicht rechtskonforme Produkte. Wenn das auf Chefkoch beworben wird, vielleicht wissen die nicht alle Pfannen, die zugelassen sind oder nicht zugelassen sind.
Ja, okay, verstanden. Was mit dem Thema Hassrede, das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig gestreift, aber ist ja da auch ein Stück weit mit im Umfang
ist mit drin. Also Beleidigung, Anstiftung zu Gewalt, Verbreitung verfassungswidriger Propaganda ist ganz klar geregelt, dass das entsprechend sofort raus muss.
Okay. Okay, dann haben wir jetzt sehr schön abgeschichtet, was der DSA ist, was der regelt, wie es geregelt wird. Auch behördlich hast du das Thema einmal ganz kurz nochmal uns veranschaulicht, wo da welche Zuständigkeiten liegen, als auch das Thema, was funktioniert oder was findet auf nationaler Ebene statt, als auch auf europäischer Ebene. Jetzt gibt's ja relativ viele Neuigkeiten, die da möglicherweise mit reinspielen. Ich weiß nicht, wie es euch ging da draußen. Also mein LinkedIn-Feed hat geglüht förmlich letzte Woche und auch diese Woche. Es ging um das Thema Faktenchecker und Mark Zuckerberg, ganz konkret Meta. Da gab es ja ein Announcement, dass in den USA, das ist, glaube ich, ganz wichtig, nochmal das auch zu betonen, erstmal in den USA angekündigt wurde, die dortigen Faktenchecker durch Community Notes zu ersetzen. Kleiner Hinweis von mir, weil vielleicht gibt es den einen oder anderen, der noch nie das Thema Community Notes gehört hat. Das sind letztendlich Anmerkungen, die die Community, also die Nutzer, die anderen Konsumenten, die anderen Nutzer machen können, um die Richtigkeit einer Behauptung oder eines Posts vielleicht auch zu prüfen und zu verifizieren bzw. richtig zu stellen. Also wenn du jetzt behaupten würdest, die Erde ist eine Kugel, ist eine Scheibe, sorry, jetzt habe ich es genau falsch schon gesagt, die Erde ist eine, ja, da fängt es schon an. Genau, Faktencheck, nein, ist sie nicht. Du würdest sagen, die Erde ist eine Scheibe, dann können andere Nutzer idealerweise mit einer verlässlichen Quelle, das könnte zum Beispiel Wikipedia sein, sagen, nee, das, was der Dirk hier sagt, das stimmt nicht, die Erde ist natürlich eine Kugel, hier ist die Quelle und über ein Rating-System sozusagen wird es dann auch entsprechend angezeigt. Mal ganz, ganz kurz und ganz, ganz grob erklärt. Es ist ja noch gar nicht klar, wie das genau kommt bei Meta. Das wurde jetzt nur so oberflächlich angekündigt. Die Frage, Dirk, die ich an dich stellen würde in dem Zusammenhang ist, wäre die Abschaffung von Faktencheckern in der EU auch unter einem DSA möglich?
Die Faktenchecker, die Mark Zuckerberg selbst beschäftigt, kann er abschaffen. Das ist im DSA unproblematisch. Die Faktenchecker, die er hat oder die er beschäftigt, hatte er sogar vor dem DSA. Also auch da gibt es keine Korrelation, die er anhatte. Das, was der DSA sagt, ist ganz klar, dass Inhalte, die illegal sind, entfernt werden müssen. Und ob das Faktenchecker sind, die von einer Firma bezahlt werden, ob das aufgrund von Meldungen von Konsumenten und Konsumentinnen ist, oder, das ist ein Begriff, den auch viele mal gehört haben, von sogenannten Trusted Flaggern, ist egal. So, jetzt wirst du gleich fragen, was sind Trusted Flagger?
Ja, genau.
Trusted Flagger sind Institutionen, die vom Digital Service Coordinator als Trusted Flagger anerkannt werden, die eine gewisse Qualitätsstufe haben, also denen man mehr zutraut, wirklich die illegalen Inhalte zu finden und zu definieren und die dann, wenn sie etwas melden, von den Plattformen auch bevorzugt, also die Meldung der Trusted Flagger bevorzugt behandelt werden müssen. Also einfach um vorzugehen, wenn es also einfach unendlich viele Anfragen gibt und dann doch die Plattform irgendwo mal differenzieren muss, wie viel oder wen nehme ich, ist der Trusted Flagger als erster zu behandeln und die Inhalte zu überprüfen, ob sie illegal sind oder nicht.
Okay, verstanden. Ich glaube, das war jetzt ganz, ganz wichtig, weil das geht zumindest in meiner Wahrnehmung so ein bisschen unter in der ganzen Diskussion, auch die ich so auf LinkedIn mitbekomme. Auch zum Beispiel das Thema Faktenchecker. Ne? Das war mir jetzt nicht klar vor dem Podcast, dass die ja innerhalb des DSIs auch nicht vorgeschrieben sind, sondern man die in Europa auch abschaffen könnte. Allerdings sind wir dann in einer anderen Diskussion automatisch, nämlich die, inwieweit vielleicht die Wahrnehmung, also die Perception, die Sensibilität dieses Themas in Europa anders ist als in den USA, sei es von Konsumenten als auch von Unternehmen. Wie ist da dein Eindruck?
Ja, absolut, da bin ich genau bei dir. Ich glaube, dass wir in Europa das noch erwarten. Und ich persönlich finde es gut. Und je mehr Menschen sich darum kümmern, dass illegale Inhalte schnell aus dem Internet verschwinden, ich glaube, das ist einfach positiv zu sehen. Und wir sollten sehr lange hoffen, dass die lange bleiben in Europa.
Wie bekommst du jetzt die Diskussion innerhalb der Werbetreibenden mit? Also wie ernst das Thema genommen wird?
Also es wird schon ernst genommen. Wir sehen viele Diskussionen, auch nicht nur bei den Werbetreibenden, auch in den Agenturen, wie mache ich jetzt meine Kampagnensteuerung. Handelt sich aber noch um eine Ankündigung. Das muss man ja auch immer sehen. Und eine Ankündigung, dann diskutiert man erstmal drüber und man sollte vielleicht auch mal gucken, was dann tatsächlich passiert und wie das Ergebnis ist. Aber das Thema Brand Safety ist für Werbetreibenden sehr wichtig. Und wenn sie irgendwann das Gefühl haben, nee, das wird aus welchen Gründen auch immer auf und da ja unabhängig, ob es eine Meta oder irgendwer anders ist, mein Brand hat hier ein Risiko, dann werden sie sich entscheiden, von welchem Werbetreibenden noch immer oder von welcher Website auch immer wegzugehen.
Ja, weil also die Diskussion bekomme ich jetzt sehr stark mit, dass halt also unter den Werbetreibenden auch sehr stark diskutiert wird, okay, sollte man sich jetzt von bestimmten Plattformen eher zurückziehen oder zumindest mal ein bisschen Budgets vielleicht reduzieren. Übrigens, ich habe eine kleine Umfrage dazu gemacht, die ist auch tatsächlich jetzt kurz vor dem Podcast aufgelaufen. Nicht repräsentativ, muss ich dazu sagen, nichtsdestotrotz. Man sieht ja, wer auch teilgenommen hat von welchen Unternehmen. Da waren schon ein paar große Advertiser dabei. Ganz kurz, Ergebnis war, 39% haben angegeben, dass sie tatsächlich als Option ist sehen, Meta zu verlassen. 17% sagen, sie werden vielleicht Budgets reduzieren und 44% sagen, nee, auf keinen Fall, wir bleiben zu 100% investiert. So, wie gesagt, nicht repräsentativ. Inwieweit da wirklich was passiert, da können wir jetzt, glaube ich, eine Stunde drüber diskutieren, weil ich glaube, ja, da hängt ja auch Performance dran, auch Reichweite. Weiß ich nicht, wie wirklich ernsthaft dann der Schritt auch von dem einen oder anderen Werbetreibenden vorgenommen wird. Mhm. Aber am Ende sagst du ja, liegt's in der Hand des Werbetreibenden. Also jeder muss ja für sich selber ein Stück weit jetzt evaluieren, wie ernst er das Thema nimmt und genau. Vielleicht auch mal abwarten, was jetzt eigentlich kommt, ne? Weil das ist ja wie immer. Genau, im Leben. Also es gibt ja noch nicht alles.
Ändert. Ja. Die Rechtslage ist die gleiche, egal mit wem oder ohne wen, ohne den Checker. Und von daher, der Werbetreibende muss für sich eine Entscheidung treffen. Was will ich und wo will ich meine Konsumenten mit meiner Werbebotschaft adressieren. Und wenn es Meta ist, dann ist es Meta. Und wenn es ein anderes Medium ist, ist es ein anderes Medium. Wir haben immer wieder in den letzten 20 Jahren Diskussionen über, auf der Seite kann man nicht Werbung treiben und auf dieser kann man nicht Werbung treiben. Und es war nie, dass alle weggegangen sind. Und wir hatten jetzt eine Diskussion mit X, mit der Übernahme von Twitter damals, wo sich einige zusammengeschlossen haben und auch das rechtlich nicht gehalten hat. Von daher ist es die Entscheidung des Einzelnen zu sagen, ich bleibe, auch für die Konsumenten. Es gibt ja Nutzer, die sagen, ich gehe und andere sagen, ich bleibe. Also,
ja, absolut, das ist ja. Muss ja auch jeder selber entscheiden,
Dass es Angebote gibt und man sich entscheiden kann.
Wobei ich glaube, jetzt, wenn wir die Diskussion wirklich ganz hart führen, dann würde ich sagen, dass X da nochmal ein Sonderfall war, weil das in Media-Mix, im Media-Budget-Mix des Werbetreibenden ja gar keine richtige Rolle gespielt hat. Also zumindest bei den meisten war es gar nicht drin. Also ich hatte es beispielsweise in der Vergangenheit als Werbetreibender auch nicht im Marketing-Media-Mix mit drin. Bei anderen war es drin, aber dann mit 0, irgendwas Prozent. Also da tut man sich natürlich leicht, das vielleicht dann auch mal zu beenden, weil nicht wirklich Sales oder Reichweite dranhängt. Das ist natürlich jetzt anders, wenn du jetzt plötzlich auf so einer großen Plattform wie Meta mit verschiedenen Unterplattformen wieder wie Facebook, Instagram unterwegs bist. Deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig, diesen Vergleich zu ziehen, weil halt X nie annähernd diese Relevanz hatte, wie jetzt in Meta oder auch andere Social Networks, ja.
Also mit der Relevanz hast du zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall recht gehabt und auch jetzt. Aber da gab es eben eine halb konzertierte Aktion, die A, nicht lange gehalten hat und die B, auch nicht rechtlich haltbar war. Und von daher kann ich wirklich nur jedem Marketer sagen, überleg dir, wo du sein willst, überleg dir, in welchem Umfeld du sein willst und da schalte Werbung.
Ja. Aber jetzt ist es ja, ich meine, du hast das Thema Brand Safety gerade angesprochen. Ja? Es ist ja nicht unbedingt so, dass Social Media Plattformen, egal welche wir jetzt benennen würden, dafür stehen, dass es die Oase der Glückseligkeit ist und da alle total nett miteinander umgehen und es sowas wie Fake News, Hassrede, illegale Inhalte generell nicht schon immer gegeben hätte. Also, was ich damit sagen will, ist nur, Faktenchecker hin oder her. Also es gibt die schlimmsten Diskussionen und Kommentare schon seit Jahren. Das ist jetzt nichts Neues, was jetzt letzte Woche entstanden ist. Das heißt, das Thema Brand Safety war ja eigentlich schon immer ein extrem relevantes Thema. Was glaubst du jetzt, inwieweit das wirklich jetzt nochmal in den Vordergrund kommt, auch in der Marketingoptimierung, weil ich sag mal, es gibt Ad-Verification-Tools, die kann man nutzen, muss sie aber nicht nutzen. Glaubst du, dass da jetzt nochmal auch mehr Technologie seitens der Werbetreibenden verwendet wird, um vielleicht das Thema Brand Safety noch stärker zu beachten?
Also erstmal fand ich toll deine Werbebotschaft für den DSA. Weil ja da genau der DSA dafür da ist, nämlich illegale Inhalte, Beschimpfungen und anderes zu reduzieren. Wie du richtigerweise sagtest, es gab sie schon sehr lange in sozialen Medien, in sozialen Netzwerken und durch den DSA haben wir jetzt endlich die Möglichkeit, da auch schneller und effizienter gegen vorzugehen. Zu den Einsatz von Technologien, ich glaube, immer wenn wir an Stufen sind, wo sich Dinge verändern, und es ist eben nicht nur in dem Bereich, sondern gerade durch AI bestimmte Elemente, die ja auch möglich sind, wird es neue Technologien geben und werden neue Technologien nachgefragt, die wie beim Wettrüsten quasi die nächste Stufe zünden. Von daher glaube ich, ist eine sehr gute Zeit im Moment für neue Technologien, gerade im Thema der Bereich der Brand Safety. Nicht nur mit Fakten, sondern eben auch mit AI und vielen, vielen anderen. Ich warne aber davor, jetzt einfach mal schnell eine Technik zu bauen und zu glauben, das ist super, sondern redet bitte, wenn ihr eine eigene Technik bauen wollt, mit den Werbetreibenden, mit den Agenturen, was wirklich der Demand ist und was wirklich notwendig ist und wichtig ist, was sie wollen, damit wir nicht wieder irgendwelche tollen Techniken bauen, die dann doch keiner nutzt.
Aber es muss ja nicht zwangsweise jetzt was neu gebaut werden, also ne, ohne jetzt Anbieternamen zu nennen, aber es gibt ja schon bestehende Technologie, die genau in diese Richtung geht, ne, Stichwort Brand Safety. Aber am Ende, ich meine, da muss man sich auch mal ehrlich machen, das gibt es ja auch nicht for free, sondern auch da kostet Technologie genauso wie überall im Leben in der Regel Geld. Das heißt, als Werbetreibender muss ich mir jetzt auch die Frage stellen, bin ich bereit, dieses Geld zusätzlich zu meinen eh schon Kampagnenkosten auszugeben? Weil ich meine, ich kenne genug, die in der Vergangenheit, vielleicht auch immer noch, eher mit der Strategie rangegangen sind, so, wir kaufen jetzt ein bisschen Low-CPM-Inventare ein, da wird schon mal was dabei sein, so ungefähr, und dann kommt ein Nutzer rübergeflogen. Also ich meine, die Strategie, ich weiß nicht, wie viele das noch machen.
Ist ja 30 Jahren irgendwo.
Ja, genau, aber, ne, aber da bist du in einer ganz anderen Diskussion, weil dann hast du plötzlich halt nicht mehr, okay, also wir stellen jetzt Brand Safety sicher, da hast du nochmal einen CPM-Aufschlag von X und dann haben wir noch das Tool und jenes und die Plattform so und so verlassen wir, auch wenn Performance und Reichweite dahinter hängen. Also der Weg kann ja auch so ein bisschen schmerzhaft sein, wenn man denn wirklich konsequent zu Ende geht. Und das müssen die Werbetreibenden ja dann auch bereit sein zu tun.
Genau, und das liegt ja, also das ist eben diese Entscheidung, die man treffen muss. Ne? Will ich einfach überall irgendwo sein und irgendeinen Konsumenten treffen oder will ich mit meinem Brand bestimmte Werte, die für mein Unternehmen sind, zusammenbringen? Und dafür muss man dann auch bereit sein, für Technologie Geld auszugeben.
Welche Rolle glaubst du jetzt, haben Agenturen jetzt in der ganzen Diskussion oder sollten sie vielleicht haben?
Also Agenturen sind ja immer Katalysator, sowohl auf der Seite, was gibt es an Technik Richtung Werbetreibenden, aber auch, was ist eigentlich der Demand von Werbetreibenden für Technologien. Und die Aufgabe haben sie in den letzten 20 Jahren sehr, sehr gut wahrgenommen und ich bin davon überzeugt, dass sie das auch in Zukunft machen werden. Es ist einer der Kernkompetenzen von Agenturen, zu verstehen, was passiert im Markt, was sind Demands, so auf der Advertiser-Seite, was sind aber auch Möglichkeiten auf der Technologie-Seite, um diesen Demand der Werbetreibenden zu erfüllen. Und das ist eine der Kernaufgaben der Agenturen. Es wird auch in den nächsten Jahren die Kernaufgabe der Agenturen sein.
Aus meiner Sicht steigt der Demand ja vielleicht auch gerade für beratende Agenturen, weil eben die Komplexität dadurch ja jetzt nicht unbedingt geringer wird, ganz im Gegenteil. Also jetzt hast du nochmal eine Facette neben, wie kriegst du deine ganzen Video-Inventare überhaupt ganzheitlich, holistisch ausgespielt und deine Display-Inventare und wie machst du Social Media und wie misst du es überhaupt, wie machst du Attribution und Brand Safety und so weiter und so fort. Und den Full Funnel natürlich über alle drei Funnel-Stufen, Upper Funnel, Mid Funnel, Lower Funnel. So, jetzt hast du noch irgendwie sowas wie Brand Safety in Reihenform oder nochmal verschärft, also das, was es eh schon gab, sozusagen nochmal oder vielleicht in einer anderen Gewichtung, lass es mich so formulieren, ja. Das heißt, an der Stelle, also ich sehe da auch eine Chance für beratende Agenturen oder generell Beratungen, auch Werbetreibende nochmal in die Richtung sehr viel mehr, sehr viel besser zu unterstützen.
Also absolut. Du hast schon ganz schön viele Begriffe gelernt. Ich glaube, es gibt noch so 50 andere, die man den Werbetreibenden an den Kopf werfen kann. Und das nicht, um es komplizierter zu machen, sondern weil die Werbewelt im Digitalen halt kompliziert ist und es extrem viele Möglichkeiten und Facetten gibt. Und das ist die Kernkompetenz der Agenturen, das zu sortieren, dem Werbetreibenden auch zu erklären, was für ihn wichtig ist oder für sie wichtig ist. Und da setze ich drauf, dass das weiterhin von den Agenturen kommen wird.
Okay, ich glaube, wir haben das Thema jetzt hoffentlich einigermaßen vollständig besprochen. Ich habe heute viel verstanden, hoffentlich die Zuhörer auch an Dingen, die sie noch nicht wussten, rund um Faktenchecker und den DSA, welche Rolle der BVDW auch spielt in dem Konstrukt und was vielleicht auch Werbetreibende, auch eine Botschaft an euch da draußen, wenn es Werbetreibende ja auch unter meinen Zuhörern sind, über was ihr vielleicht auch nochmal nachdenken könnt in Zukunft, wenn es um die Buchung von bestimmten Media-Inventaren geht. Abschließende Frage, Dirk, ist natürlich auch gerade an den Präsidenten des BVDW immer spannend zu hören, was du so jetzt im Jahr 2025 an Top-Prios siehst oder hast für euch als Verband und wo du glaubst, dass sich Werbetreibende unbedingt damit beschäftigen sollten in diesem neuen, noch relativ neuen Jahr.
Also erstmal die gute Nachricht, ich bin davon überzeugt, dass das digitale Werbespend weiter steigen wird. Weil alle Konsumenten sind im Digitalen und bleiben im Digitalen. Es sind eher noch mehr Zeit im Digitalen, die verbracht wird. Und wo mehr Konsumenten mehr Zeit verbringen, wird auch mehr Werbung geschaltet und entsprechend auch mehr Geld mit Werbung verdient.
Gab es ja übrigens gerade ganz kurzer Einschub, auch einen Slide von der W&V. Den hatte ich auch geteilt auf meinem LinkedIn-Profil. Den fand ich ganz gut. Das waren auch Schätzungen logischerweise, wie viel der digitale Werbespend dieses Jahr zunehmen wird. Ich glaube, irgendwas um die 5% wurde da geschätzt. Wie valide das ist, weiß ich nicht. Vielleicht kannst du was zu sagen. Aber genau, ich wollte es nur nochmal unterstreichen. Also davon gehen alle aus. Und da gab es einen relativ guten, wie ich finde, Slide von der W&V gerade dazu.
Ja. Und digital ist mittlerweile das Leitmedium für Werbeplanung. Und auch das haben wir, irgendwie finden wir das alle super, ohne dass wir es aussprechen. Aber es ist so, es wird nicht mehr TV geplant, es wird nicht mehr Print geplant, es wird digital geplant und dann der Rest. Da können wir, glaube ich, alle sehr stolz drauf sein, dass das so ist. Das Thema, was uns alle beschäftigt und auch ja über die Diskussion der letzten Monate und Wochen, ist AI. Und wenn man sich mit AI nicht beschäftigt, verliert man. Vielleicht nicht in 25, aber spätestens in 26. Davon bin ich überzeugt. Wir werden in AI noch vieles sehen. Wir werden viele Fehler machen, so wie es immer ist, wenn irgendwas Neues kommt. Aber der sich nicht damit beschäftigt, riskiert seine Zukunft. Davon bin ich felsenfest überzeugt. AI wird oft als Killer für Agenturen gesehen. Das sehe ich nicht. Es verändert wieder die Rolle der Agenturen. Es verändert
die Wertschöpfung vielleicht so ein bisschen,
Wertschöpfung. Es ersetzt nicht. Davon bin ich überzeugt. Aber die Agenturen, die jetzt den Kopf in den Sand stecken und sagen, wir versuchen jetzt noch irgendwie die letzten drei Umsätze zu machen und dann mal gucken, vielleicht Barbados, das ist falsch. Ich glaube, die sich rechtzeitig mit AI beschäftigen, werden sehr viel größer sein, als sie es heute glauben.
Vielleicht so ein bisschen der Vergleich, ich weiß nicht, ob der hinkt. Nochmal schnell den letzten Verbrenner bauen, bevor man sich erstmalig mit dem E-Auto beschäftigt. Die Strategie scheint auch nicht aufzugehen. Insofern sollte man sich als Digital-Marketing-Agentur vielleicht auch mal mit AI beschäftigen. Sehr schöner Appell von dir, Dirk. Vielen Dank fürs Kommen, fürs Sortieren der Themen rund um den Digital Service Act und auch die Faktenchecker und was wir heute alles besprochen haben. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir.
Ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Und der mehr wissen will, gibt es natürlich bestimmte Arbeitsgruppen im BVDW zum Thema, wo man sehr tief einsteigen kann. Ich kann nur alle auffordern, dahin zu gehen und mitzumachen und mitzudiskutieren, weil wir uns da austauschen, was passiert und wie es passiert. So wie bei vielen, vielen anderen Themen, die wir haben. Aber da wir viel über den DSA geredet haben, da wird viel drüber diskutiert bei uns intern.
Besten Dank, Dirk.